und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling. Huanying Nimen Lai. Ja, heute geht es um Skandale im Zusammenhang mit Milch und mit Käse. Gibt es für diese Folge einen besonderen Anlass? Nein. Ich habe zwar hier in Malaysia einen leckeren Käse entdeckt, vor kurzem einen einheimischen Büffelmozzarella, der gut schmeckt, aber das war jetzt nicht unbedingt die Inspiration für die Folge. Ich habe einfach mal wieder ein paar interessante Berichte bekommen und zum Ende der Folge gehe ich dann auch auf den aktuellsten Bericht in diesem Zusammenhang ein. Aber ja, die Milch, ja, man muss eigentlich sagen, das Milchpulver spielt in China eine doch recht tragende und schon fast, ja nicht nur tragende, dramatische Rolle in der jüngsten Historie des Landes und sorgt für ein großes Vertrauensdilemma, das aber in dem Fall wirklich intern ist. Ich habe ja gesagt, ganz oft haben wir das Problem, das betrifft vor allem die Investitionen, das fehlendes Vertrauen, ja, eigentlich ein großes Problem ist für China. Dieser Mangel ist aber nicht immer nur externer Natur, sondern in diesem Fall auch intern. Was ist der Hintergrund? Ihr habt es vielleicht schon mal gehört. Es gab einen gigantischen Milchskandal in China. 2008 starben nach offiziellen Angaben mindestens 6 Babys. 300.000 sind erkrankt. Wie viele letztendlich wirklich daran gestorben sind, ja, da gibt es keine Zahlen. Die Ursache war melaminverseuchte Babymilch durch ja im Prinzip eine Streckung von Milchpulver. Der Hersteller Sanlu. Und das hat dafür gesorgt, dass das Vertrauen in die chinesischen Marken stark erschüttert wurde. Und das hat letztendlich nicht nur den Milchpulvermarkt oder die ganzen Firmen in dieser Branche getroffen, sondern auch natürlich andere Marken, hat für ja viel Misstrauen in der Gesellschaft gesorgt und letztendlich damit ja die Gesellschaft, die Wirtschaft geschwächt. Man muss dazu sagen, dass das 2008 sozusagen nochmal ja im Prinzip die Spitze des Eisbergs war, aber es war schon vorher so, dass zum Beispiel das Milchpulver in China einfach minderwertiger war. Ja, also man hat dann gesagt, dass am Ende war das kaum nahrhafter als Reis teilweise, was sie dort hatten. Da gab es dann viele Anzeichen dafür, dass ja Babys unterernährt waren, obwohl sie Milchpulver bekommen haben. Und ja, das war natürlich ein Skandal. Ich glaube, ich habe auch schon mal erzählt, dass sowas jetzt schon oft vorkommt oder in der Vergangenheit kam, dass eben Produkte halt auch gefälscht werden, nicht nur gestreckt, gefälscht. Bei Bier weiß man das, aber Alkohol. Also klar, die Chinesen sind Opportunisten. Das hat Vorteile, aber auch natürlich in dem Fall verheerende Konsequenzen. Die chinesischen Behörden haben da hart reagiert. Zwei Hauptverantwortliche wurden hingerichtet. Ja, also man war dort nicht zimperlich. Viele haben langjährige Haftstrafen erhalten. Das Unternehmen wurde liquidiert und es hat sicherlich auch dazu geführt, dass die Regierung die Lebensmittelkontrollen erheblich verschärft hat. Aber, wie ich schon gesagt habe, das Misstrauen gegenüber einheimischen Marken hielt erstmal an und da gab es dann natürlich interessante Entwicklungen. Zum einen haben internationale Hersteller massiv profitiert, wie Nestle, wie Danone, die den Markt dann dominiert haben. Und das galt aber eben nicht nur für die Milchproduktmarken, sondern zum Beispiel auch für Supermärkte, ja, wie Carrefour, wie Walmart, die haben letztendlich davon profitiert, dass Verbraucher gesagt haben, es ist für uns sicherer, gerade wenn sie Kinder hatten oder wenn sie besonders viel Wert darauf gelegt haben oder sie es auch leisten konnten, das ist ja auch wichtig. Natürlich sind diese Supermärkte tendenziell ein bisschen teurer, hat sich viel teurer, aber teurer, weil die haben ja auch einheimische Produkte, also nicht nur so, als wenn jetzt in Walmart China, würde ich sagen, sind immer noch, weiß ich, keine Angaben, waren 90% der Produkte aus China. Aber letztendlich hat man in diese Marken auch mehr Vertrauen gehabt und hat letztendlich auch manchmal für dieselben Produkte einfach mehr bezahlt. Aber man hat dann gedacht, naja, da steckt halt ein internationaler Name hinten dran. Da wird dann schon eine gewisse Qualitätssicherung vorhanden sein, die besser ist als die bei uns. Eine ganz interessante Entwicklung gab es auch bezüglich dem Milchpulver, denn das hat man dann eben vor allem international bezogen. Hier gab es die besonders interessante Entwicklung, dass viele Leute das aus dem Ausland mitgebracht haben. Also zum Beispiel Leute, die ohnehin im Ausland waren, stationiert oder die im Urlaub waren. Dafür gibt es auch einen Begriff, Daigo. Daigo ist, also da ist eigentlich sowas wie mitbringen, go, einkaufen. Also ist eigentlich sowas wie, ja, Einkauf im Auftrag sinnesgemäß. Und das haben vor allem halt viele so als Nebenerwerb eigentlich gemacht. Also Studenten, die ohnehin im Ausland studiert haben oder auch ein paar Expats. Und eigentlich Daigo ist nicht nur rein für diese Milchpulverprodukte, sondern es gibt zum Beispiel auch, jetzt habt ihr den direkten Anschluss zur letzten Episode, im Luxusbereich, weil die Luxusprodukte sind ja in China viel teurer, ja, aufgrund von Einfuhrzöllen. Und es ist nicht unüblich, dass Leute dann eben eine Louis-Tasche aus Paris mitgebracht haben, weil die dort viel erschwinglicher ist und sich damit ja einfach einen kleinen Extraverdienst ermöglicht haben. Diese Daigo-Agenten wurden dann allerdings ja ein Stück weit eingeschränkt, weil eben ja die Regierung da auch Maßnahmen ergriffen hat, um das zu regulieren. Hat gesagt, naja, ihr wisst schon, eigentlich müsst ihr natürlich Steuern zahlen. Und ja, denen war das natürlich auch nicht so recht. Es wurden, glaube ich, immer unattraktiver. Hat natürlich auch dafür gesorgt, dass teilweise bei uns dann im Westen waren manchmal irgendwo die Milchpulverprodukte aus. Und ich glaube, die Louis-Tasche noch nicht. Aber ja, war schon so, dass dann das teilweise leer geräumt war. Insgesamt haben sie auch die Lieferketten natürlich angepasst. Und ja, einfach keine super gute Entwicklung. Aber wie gesagt, es wurde nicht mehr so lukrativ. Und ja, das Vertrauen kam eben mit der Zeit auch ein Stück weit wieder. 2020 gab es eine Umfrage, dass immer noch 60% der chinesischen Eltern nur importierte Säuglingsmilch gekauft haben. Aber das Ganze ist immer mehr gekippt. Und die letzte Zahl, die ich jetzt hier habe, war, dass ja 2023 die chinesischen Anbieter wieder circa die Hälfte des Marktes für Babymilchpulver kontrolliert haben. Ja. Also ansonsten, das kam jetzt auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus vor allem den Ozeanien, klassisch, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Die spielen nämlich bis heute da eine relativ große Rolle. Und ja, natürlich ist es auch so, dass sich ja das Konsumverhalten der Chinesen ein bisschen geändert hat. Ich habe auch gesagt, mittlerweile ist es ohnehin nicht mehr so, dass man jetzt nur auf die ausländischen Marken setzt. Sicherlich ist es auch teurer für manche Leute, nicht unbedingt mehr so ein emotionales Thema. Ja, man vergisst natürlich auch Sachen mit der Zeit und kriegt jetzt nicht von jedem eingeredet, nee, du musst das im Ausland kaufen. Und das hat sicherlich dafür gesorgt. Und ja, ein Beispiel, selbst hier in Malaysia gibt es mittlerweile chinesisches Milchpulver. Und natürlich auch hier ist es immer eine Preisfrage, aber das zeigt so ein bisschen, ja, ich meine, die Leute hier sind auch nicht blöd, die wissen auch teilweise, was da passiert ist und die kaufen jetzt auch nicht alle Produkte unbedingt aus China mit großer Freude. Aber das zeigt natürlich, dass ja China auch da qualitativ sich deutlich verbessert hat, wie in so vielen Bereichen. Wie sieht das heute aus? Milch, Babynahrung, ist der Milchmarkt heute, ja, auch für Unternehmen ist es attraktiv. Und da muss man sagen, dass heute die Chinesen mehr Milch trinken als je zuvor. Ja, aber das liegt eben nicht nur an den Babys, denn wir wissen ja, die Geburtenraten, die sind rückläufig. Aber es ist natürlich auch ein Markt für Erwachsene und auch für Senioren. Für viele gehört mittlerweile Milchkonsum schon fast zu einer täglichen Routine und wird mehr als bei uns mit einem Gesundheitsaspekt verknüpft. Also bei uns war das ja früher so. Ja, gab es ja auch wirklich sehr einprägsame Werbung, sagen wir es mal so. Heute ist da, glaube ich, auch die Gesellschaft recht gespalten. Ich glaube, viele sagen auch einfach, hey, es kommt drauf an. Ja, für den einen passt, für den anderen nicht. So würde ich es auch sehen. Aber es ist jetzt kein Konsens, glaube ich, bei uns unbedingt da, dass alle sagen, Milch ist gesund. Aber in China wird das, glaube ich, schon so wahrgenommen, weil es einfach als unglaublich kalziumreich gilt und so ungefähr als ja einfach natürliches Produkt mit viel Protein, ja. Und natürlich ist es auch so, was ich auch frage, warum ist es eigentlich so ein großes Thema, dass natürlich die Industrie, die Firmen, ja, die haben natürlich schon lange einen Blick auf China auch hier geworfen, gerade auch die europäischen Unternehmen, die Holländer vor allem, komme ich gleich drauf, die haben natürlich irgendwann gemerkt, ja, in Europa ist das Wachstum halt begrenzt, ja, weil wir wachsen ja schon länger nicht mehr. Und auch da haben wir sogar eher dann die Trends, dass man in pflanzliche Produkte reingeht. Und natürlich guckt man dann auf Märkte mit großen Bevölkerungen, wo die Leute auch ja eine gewisse Affinität dafür haben. Und Wachstumspotenzial ist hier für die Industrie nach wie vor da. Die Studie, die ich jetzt hier habe, einfach mal eine einfache Zahl, kommt ja bezeichnenderweise von der Rabobank. Und die erwartet bis 2032 ein jährliches Wachstum des Milchmarktes von immerhin 2,4%. Trotz sinkender Säuglingsmilch. Ja, also hier spielt eben auch dann die ältere Generation eine Rolle. Gibt es ganz interessante Zahlen zu. Insgesamt stagniert das alles so ein bisschen. Aber die Rabobank geht jetzt auch davon aus, dass wir dieses Jahr wieder ein leichtes Wachstum haben und dann ein bisschen anziehen. Ich verlinke euch das. Ich gehe da jetzt nicht zu stark drauf ein, weil es auch dann global ist. Aber ist schon so, dass man das immer noch als Wachstumsmarkt sieht. Ist kein exorbitantes Wachstum jetzt im Chip- oder KI-Bereich. Aber ja, wenn man ja in dem Markt drin ist, und sind ja viele Firmen in Europa oder Ozeanien, dann muss man sich natürlich auch irgendwo nachvollziehbarerweise umschauen. Wo bekommen wir noch Wachstum her? Man muss natürlich dazu sagen, das ist noch ein Punkt, den man ergänzen sollte. Jetzt gehen wir so ein bisschen mehr in die Alltagsthemen noch rein, dass 90-95% der chinesischen Erwachsenen laktoseintolerant sind. Ja. Dennoch steigt der Milchkonsum. Das ist natürlich ein Stück weit ja interessant. Aber auch das liegt natürlich dann unter anderem daran, dass ja nicht nur Milchprodukte nachgefragt werden, sondern eben auch ja fermentierte Milchgetränke oder Joghurt. In der Küche der Chinesen spielt es im Prinzip gar keine Rolle. Also wenn ich jetzt mal sowas wie Tibet oder die Mongolei ausnehme, wo man dann irgendwelche Yak oder was weiß denn ich, Kamelmilch oder auch ja normale Kuhmilch mehr verwendet, im Prinzip überhaupt nicht. Also ich habe es manchmal noch im Tee drin, aber das ist auch eher Englisch, das ist eher in Hongkong, auch in Canton. Das ist eigentlich alles nur eine britische Einflussnahme passiert. Also Mehl spielt im Prinzip fast gar keine Rolle, auch Käse nicht wirklich. Und deshalb ist es eben auch so, das weiß man ja, dass da gibt es eine Karte, auch die verlinke ich, interessant, da sieht man so diese Intoleranz und die geht wirklich von Norden nach Süden. Also gerade die Skandinavier, die gelten ja als sozusagen dafür am empfänglichsten, weil sie eben auch schon lange Viehzucht betrieben haben und sich daran gewöhnt haben. Und dann geht es wirklich so einmal rüber oder runter den Globus zu die ja, Leute in teilweise Nordafrika oder auch im Mittleren und Nahen Osten, die haben auch so, die sind so in der Mitte, so die haben alle so zwischen 40-80% Intoleranz, aber dann wirklich so die, ja, die südafrikanischen Bereiche, auch die südamerikanischen Bereiche oder eben, wo ich jetzt bin, Südostasien, China, das ist in der Karte alles richtig dunkel, das heißt dann 80-100% Intoleranz. Und das, ja, ist natürlich auch eine Frage der Gewohnheit und letztendlich des Konsums der Gene. Aber es zeigt einfach, im Prinzip ist hier das Ganze ein bisschen trotzdem begrenzt. Ja. Wie ist bei mir, wenn ich jetzt hier lebe? Vielleicht auch nochmal ganz interessant, das passt auch so ein bisschen zu dem. Also ich bin überhaupt kein Milchfan. Früher ja, heute ist mir viel zu süß. Was ich gerne konsumiere, ist Joghurt. Den kriege ich hier in guter Qualität. Nicht top, aber guter Qualität. Da muss man dann natürlich dafür zahlen. Ja, also da ist immer die Frage, wie lebt man hier? Brauche ich jetzt Käse hier? Nö. Also ich kriege mal was richtig Gutes. Aber ein guter Joghurt ab und zu, man muss schon sein. Was ich unglaublich gern konsumiere, sind eigentlich sowas wie Hüttenkäse und Magerquark. Das allerdings ist hier quasi fast unmöglich zu bekommen. Und das Interessante ist, in China habe ich es bekommen. Aber wo? Online. Wenn du in China in so einen Supermarkt gehst, dann ist das ganze Regal voll mit Joghurt. Aber dieser Joghurt ist süß, was ich überhaupt nicht leiden kann, und auch nicht qualitativ hochwertig. Also es gibt nur ganz wenig gute. Aber in China ist es einfach so, dass der E-Commerce so krass ist, dass man sich das tatsächlich bestellen kann. Ich hatte ja Hüttenkäse in China, der war echt richtig gut. Problem ist immer so ein bisschen, ja, es kommt da in so einem riesen Styropor. Kanister, wo man sich schon so als Deutscher natürlich irgendwie schuldig fühlt, ja, jedes Mal, dass da ein Material drauf geht für so eine Lieferung. Also bestellen natürlich jetzt nicht nur einen Hüttenkäse, aber es war trotzdem immer so, boah, irgendwie, keine Ahnung. Aber gut, ich habe das schon abends auch gemacht. Jetzt zum Beispiel in Malaysia, ja, nee, da ist einfach der Onlinehandel nicht so ausgeprägt. Kriegt man irgendwo sowas, ja, in einem Feinkostladen. Aber ansonsten ist es für mich aber jetzt auch nichts irgendwie, wo ich sage, da ist es für mich ein großes Problem. Aber wenn tatsächlich, wenn ihr wissen wollt, was ich am ehesten vermisse in Asien, weil es ist eigentlich so ziemlich das Einzige, wenn ich ehrlich bin, also an kulinarischen Sachen. Ansonsten aus den meisten westlichen Produkten mache ich mir nichts. Dann ist es sowas. Ja. Gut, und dann kommen wir jetzt eben zum Käse noch. Ich habe ja gesagt, ich habe mir auch gerade hier, witzigerweise haben die echt hier einfach mal einen einheimischen Büffelmozzarella hergestellt, der auch gut ist. Und die Konsumwerte, was sowas angeht, sind hier in Asien einfach noch super gering. Und da sagt man auch, der Käsemarkt ist zwar klein, aber gerade in China ist ein Wachstumsmarkt. Also da erwartet man noch einiges an Wachstum. Natürlich ist auch eine Frage des Preises. Und da einfach mal ein Vergleich. 2022 lag der Pro-Kopf-Verbrauch in China bei 0,3 Kilogramm. In Frankreich sind es 26 Kilogramm. Ja, also irgendwie so, wenn ich es richtig rechne, was der Franzose in irgendwie 4 Tagen verbraucht ist, nimmt der Chinese übers Jahr zu sich. Interessant ist hier auch, dass trotzdem eben Nachfrage steigt, China aber das gar nicht selbst so produzieren kann. Ja, 2023 lag die Käsenachfrage in China bei gut 330 Tonnen. Es wurden aber nur 170 produziert. Ja, und der Rest wurde dann importiert. Und ihr könnt euch überlegen, was glaubt ihr, woher kommt der meiste Käse? Aus Neuseeland. 2024, also letztes Jahr, 64% der Gesamtimporte auf Neuseeland, also deutlich vor den anderen. Danach kommt Australien mit 14% und dann Italien mit 7%. Und ich habe gelesen, dass der italienische Anteil steigt, also der natürlich deutlich teurer ist. Das heißt, man setzt hier schon dann eben auch mehr auf Qualität. Denn eines muss ich ganz klar sagen, diese Käsesorten, die hier aus Ozeanien kommen, das ist nichts. Also auch hier in Malaysia zum Beispiel hast du immer so, entweder kommen die aus Dänemark, ich weiß, das ist nicht Ozeanien, oder Australien, Neuseeland. Und das sind schon, ja, soll ich jetzt sagen, minderwertig. Also entweder sie sind mit sehr viel Zusatzstoffen, ich bin jemand, der sich das auch anschaut, wenn ich es kaufe, dann schaue ich mir schon an, was da drin, mit sehr viel Zusatzstoffen. Oder sind am Ende einfach nicht besonders gut, wo ich dann sage, okay, dafür muss ich jetzt das nicht kaufen. Ja, also das sind halt hochskalierte, natürlich Industriewege und kein gut gereifter Käse. Also wenn du hier gute Käsesorten willst, dann kommen die eben in erster Linie aus Italien, Frankreich oder aus den bekannten Käseländern. Und da gibt es dann in natürlichen Städten wie Kuala Lumpur oder Bangkok, wo ich gelebt habe, kein Problem, das zu bekommen. Ist dann eben deutlich teurer. Ist ja halt so, ich sag mal, so wie bei uns Tofu. Also Tofu ist bei uns mittlerweile auch günstig im Westen, aber ich sag mal, wenn ein Asiate bei uns die Tofu-Preise sieht, sagt er, Tofu ist doch total günstig. Und in Deutschland, die meisten Leute haben keine Ahnung, wie günstig bei uns Käse ist und vor allem in guter Qualität. Ja. Und wie gesagt, hier ist aber auch so, dass man jetzt ein bisschen umdenkt, dass man ein bisschen mehr auf auch Sachen wie Mozzarella und so weiter Wert legt. Aber die meisten Käsesorten hier, die man sieht, sind ja trotzdem, das sind so weiße Kinderkäse, so Sticks und so weiche Dinger oder diese Sandwich-Käse oder einfach nur ein Cheddar oder ja, halt wirklich so aus dem angelsächsischen Bereich. Die haben halt auch einfach keine gute Küche und dementsprechend ist es bei denen auch nicht so wichtig, wie der Käse am Ende schmeckt. Hauptsache, er gibt noch ein bisschen Geschmack ans fade Essen. So, ja, das muss es einfach mal sein zur fairen Einordnung dieser ganzen Welt. Also, letztendlich haben wir einen Riesenskandal gehabt, der mir wieder gezeigt hat, was ist das Problem in China. In vieler Hinsicht das Vertrauen, das aber natürlich zum einen in den letzten Jahren in vielen Bereichen gestärkt wurde, ja. Und letztendlich ist es trotzdem so, dass China aus vielen Fehlern auch gelernt hat. War das jetzt ein Riesenwendepunkt, dieser Skandal? Weiß ich nicht, ob man das so betiteln kann, aber dass China schon auch Konsequenzen zieht. Ja, also jetzt nicht nur im Sinne von, ich richte die Leute hin, sondern auch sage, okay, wie können wir das in Zukunft vermeiden und ändern? Und gleichzeitig habe ich natürlich auch gesellschaftliche Trends, andere Lebensstile und oft geht es so ein bisschen Hand in Hand. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man wirklich sagen muss und was ich selbst in der kurzen Zeit in China begriffen habe, dass die Qualität sich in China in vielen Bereichen deutlich verbessert. Das heißt, die Lebensmittel sind, ob das sozusagen die Infrastruktur ist, ob das die Regularien sind, da muss man sagen, ist China wirklich ein Land, was einfach einen unglaublichen Optimierungsdrang hat und was es auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut macht und sich dann eben auf ganz verschiedenen Pfaden sozusagen auch immer wieder versucht zu verbessern. Ja, das war's für diese Episode. Heute mal ein bisschen anderes Thema, ein bisschen kulinarischer, aber wie du gemerkt hast, auch hier natürlich große gesellschaftliche Verflechtung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Xia, hui, qian.